You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikhail Saka!
What a goal! Rhys Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
So, wir sind angelangt bei Episode 250, ein kleines Jubiläum und dem Anlass nicht ganz entsprechend bringen wir immerhin einen Punkt mit aus dem Etihad. 0:0 zwischen Manchester City und Arsenal. Wir blicken zurück auf das Topspiel am Osterwochenende und ordnen unsere Leistung und unsere Taktik ein und blicken natürlich auch auf die Partie am Mittwochabend zu Hause im Emirates gegen Luton und wollen uns ein wenig ausführlicher auch mit dem Meisterschaftskampf an sich beschäftigen und blicken mal aufs Restprogramm der drei Mannschaften, die sich da oben noch so rumtummeln. Also eine pickepackevolle Episode. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Hallo.
Ja, hallihallo, 250.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau.
Wie konnte es so weit kommen?
Ja, das fragt man sich so oft im Leben. Ja, nee, schön, freut mich.
250 ist natürlich in der Tat schon eine Benchmark. Und ja, wir haben es natürlich nicht terminlich abgepasst, aber so ein Jubiläum im Rahmen eines ja von vielen als wichtigstes Spiel seit langem tituliert, Titel oder sozusagen maßgeblich nicht unbedingt für die Titelentscheidung, aber für den weiteren Saisonverlauf, haben wir uns also den passenden Rahmen ausgesucht. Das Spiel an sich hat vielleicht zur Enttäuschung einiger dann doch nicht das gehalten, was vielleicht in der Verpackung versprochen wurde. Gleichwohl war zumindest mir von vornherein klar, dass wir es nicht drauf anlegen werden mit City, um die Tore zu konkurrieren, dass dann irgendwie gegebenenfalls 3-3 oder so ausgeht. Deswegen, ich habe grundsätzlich schon damit gerechnet, dass es auch eher ein engeres Spiel wird, was es dann im Endeffekt ja auch geworden ist. Dass es dann so läuft, wie es gelaufen ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, so ist das halt. Du kannst dir die beste Taktik und Strategie überlegen und vieles davon werden wir ja auch gleich besprechen, ist sicherlich aufgegangen, aber irgendwie hat dann ja so ein Spiel auch nochmal eine eigene Dynamik, auf die man dann im Spiel reagieren muss. Wir haben es gerade in der Vorbesprechung schon ein wenig angerissen. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Mittwoch, Samstag, Dienstag, die nächsten Spiele. Ja. Man kann gar nicht so richtig durchschnaufen. Vielleicht ganz gut auch, dass das Spiel gegen City zwar nervenaufreibend war, aber in gewisser Weise dann doch gar nicht so viel Nachbesprechungsinhalte hat, weil in den 90 Minuten vergleichsweise wenig an Aktionen vor den Toren passiert ist und auch so an strittigen Situationen. Insgesamt ja auch eine sehr faire 90 Minuten. Kommen wir mal zu unseren Talking Points, wie zu Beginn üblich. Welche drei Aspekte sind aus deiner Sicht nochmal hervorzuheben?
Also ich fand zum einen defensiv gut strukturiert, als Oberbegriff, hauptsächlich aber auch ausgefüllt durch Saliba und Gabriel als die beiden Spieler, die, ja, ich glaube, einfach mal ein ganz klares Stoppschild gesetzt haben, insbesondere in Person Erling Haaland. Das habe ich schon sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Dann als zweites vielleicht so dieses, denke mal, das wird man vielleicht auch so ein bisschen gleich in der Besprechung halt haben, als vielleicht den einen Negativpunkt, dieses vielleicht zu wenig offensiv riskiert oder irgendwie in der Art und Weise, wie man das gerne formulieren würde oder sollte. Es ist im Endeffekt auch Wortklauberei, aber halt einfach so vielleicht dann doch nicht den Punch versucht zu setzen noch, der das Ganze dann noch besser in einen Drei-Punkte umschwingt. Und als letztes, was sich dann eigentlich auch dann in diese Sache einreiht, exemplarisch, glaube ich, von William Saliba in einem Post-Match-Interview gesagt, dass sie zwar zufrieden sind, aber halt eben nicht wirklich voll zufrieden, weil sie ja selbst nicht gewonnen haben. Das als Aussage dahingehend, Mentalitätsänderung und Weg, den man bis jetzt beschritten hat und wo man sich hinbewegt hat in den letzten Jahren, als quasi echt wirklich Blaupause für das, was man an Entwicklung genommen hat. Das sind so für mich so die drei Dinge, gepaart in anderthalb positive und ein vielleicht negativen.
Ja, die Früchte hängen hoch, ne? Also was so zum einen an Erwartungen projiziert wurde auf dieses Spiel und auch so ein bisschen auf die mögliche Leistung von Arsenal, zeigt eigentlich, dass wir, und ich glaube auch, wenn man die beiden oder die anderen Spiele gegen Liverpool und Man City hinzuzieht, da haben wir einfach die klar beste Bilanz aller drei Mannschaften, zeigt halt einfach, dass wir auf dem Niveau von Liverpool und Man City angekommen sind, zumindest für die direkten Duelle 90 Minuten, vielleicht nicht über 38 Spiele einer gesamten Saison. Vielleicht sind die da nochmal einen Ticken, also sie sind definitiv einen Ticken weiter in der Entwicklung. Aber ich glaube, dass man mit einem 0-0 bei Man City nicht zufrieden ist, zeigt so ein bisschen auch schon zum einen natürlich die gestiegene Anspruchshaltung, aber glaube ich auch die eigene, ja, wie soll ich sagen, also der Wunsch, mehr zu leisten und auch mehr an Erfolgen zu erzielen, den, glaube ich, diese Mannschaft mittlerweile verinnerlicht hat. Das habe ich auch so, ja.
Absolut. Das ist halt dieses, wenn du mit einem Unentschieden im Etihad nach einem Sieg im Hinspiel, also vier von sechs geholten Punkten halt unzufrieden bist, das ist, glaube ich, halt schon eine Aussage dessen, wo du dich selber siehst oder wo du weiterhin willst. Also das ist halt schon, ich sag mal, etwas, was muss man auch erstmal einordnen und auch in die Justierung bringen, auch im Gegensatz zur medialen Betrachtung, weil wenn man es betrachtet hätte Arsenal verloren, hätten alle gesagt, naja, reicht noch nicht. Ne? Bei dem Sieg hätte jeder gesagt, naja, aber City hat das leichtere Programm und Liverpool hat auch kein so schweres Programm und das werden sie trotzdem nicht schaffen. Und beim Unentschieden sagt dann jeder irgendwie gefühlt, immer noch so, ja, ach Gott, hätten sie doch mal und warum haben sie nicht? Ne? Also du kannst es niemandem recht machen, mein will ich damit sagen, aber deine eigener Blick auf die Dinge und deine eigene Philosophie und dein eigener Antrieb dabei, finde ich, ist ganz wichtig, dass man den halt auch nach außen kehrt und im Endeffekt zeigt, was man ist und wo man hin will.
Klar, und die Bilanz gegen sowohl Pool als auch gegen Mercedes ist ja echt gut diese Saison mit jeweils einem Unentschieden und einem Sieg. Also wir haben halt 8 Punkte aus den 4 Spielen geholt. Arteta damit auch der erste Trainer, der es geschafft hat, gegen Klopp und Guardiola in einer Saison nicht zu verlieren. Das sind, glaube ich, auch alles, ja, so ein bisschen in dem Sinne dann auch Meilensteine und auch wenn es erstmal nur Statistiken und Zahlen sind, die, glaube ich, für die Mannschaft sehr wichtig sind in ihrer Entwicklung, weil sie halt sieht, dass sie sich weiterentwickelt. Und auch dieser Punkt mit, dass City seit fast 60 Spielen zu Hause kein Tor gemacht, das erste Mal kein Tor gemacht hat jetzt gegen Arsenal, ist, glaube ich, auch nochmal so ein Beweis, dass die Mannschaft sieht, okay, gut, ja, wir werden besser, wir gehen in der Entwicklung voran, aber es könnte halt auch noch mehr sein. Weil man ja auch schon gezeigt hat, dass man die direkten Duelle gewinnen kann. Grundsätzlich würde ich jetzt erstmal behaupten, dass es in dem Sinne auch für die Motivation und für den Ansporn halt gut ist, dass man jetzt halt nicht sagt, ja, wir sind hier irgendwie, wir wollten schon gewinnen und das glaube, das haben auch die beteiligten Protagonisten ja gesagt, aber wie heißt das so schön, wenn du nicht gewinnen kannst, darfst halt nicht verlieren. Und ich glaube auch, dass der Ansatz von Arteta in etwas anderer war, als er sich dann in den 90 Minuten herauskristallisiert hat. Ich habe das als meinen ersten Talking Point so ein bisschen mit Pragmatismus überschrieben. Ich glaube schon, dass es nicht das primäre, also oder anders formuliert, wir hatten auch, glaube ich, gestern in der Hangouts-Gruppe während des Spiels ja schon etliche Diskussionen. Ich glaube, du kannst in einem Spiel bei City, wenn du nicht Liverpool bist, ich glaube, Liverpool ist vielleicht die einzige Mannschaft, die es noch kann, du kannst als Arsenal nicht offen agieren und dich mit City auf einen Offensivkampf einlassen. Ich glaube, dafür ist die Mannschaft, da in der Entwicklung sind wir noch nicht weit genug. Und das hat Arteta nach dem Spiel auch gesagt. Wir haben jetzt ein Unentschieden geholt, aber eigentlich wollen wir hier gewinnen. Aber dafür braucht es andere Schritte. In der, so weit sind wir in der Entwicklung noch nicht. Wir müssen uns an vielen Punkten noch verbessern, um halt auch ein Spiel bei City gewinnen zu können. Und ich glaube, von dahingehend war der pragmatische Ansatz, den Arteta gewählt hat, eigentlich genau richtig. Weil du kannst im Endeffekt erstmal nur defensiv gut stehen, sicher stehen und möglichst City so weit wie möglich vom eigenen Tor fernhalten und verhindern, dass sie ein Tor schießen. Weil wenn du 1-0 in Rückstand gerätst, sei es früh, sei es Mitte des Spiels, dann bist du gezwungen, dich zu öffnen, ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Und selbst wenn jetzt Foden, De Bruyne und auch Haaland gestern nicht in der Topform waren, dann sind sie aber individuell, haben sie dann eben doch die Klasse, so ein Spiel dann auch zu entscheiden. Und ich glaube, das Ziel und die Herangehensweise erstmal, möglichst kein Tor zu kassieren, defensiv zu stehen, war genau richtig. Und es ist schon häufiger aufgefallen, dass Arteta dann immer einen Ansatz wählt, der bestmöglich, auch in den Auswärtsspielen, der bestmöglich dazu führen könnte, dass wir eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und klar, es kann im Spiel immer viel passieren, unvorhergesehene Ereignisse, aber so von der Grundordnung und der Grundstruktur fand ich den Ansatz total richtig. Und man hat auch gesehen, dass City dann nach und nach ein bisschen nervöser wurde und unzufriedener. Von daher fand ich erstmal die Herangehensweise insgesamt richtig, weil es sozusagen mit dem Paket an Stärken, das du hast, und du hast das Paket an Stärken des Gegners, versuchst du halt die Taktik zu wählen, die dir erstmal eine Chance gibt, auch ein Spiel zu gewinnen. Und grundsätzlich könnte man halt sagen, ja, hat auch gut funktioniert, weil wir defensiv gut gestanden haben. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Du hattest ihn auch angesprochen. Ich habe es dann so ein bisschen Offensivpower genannt. Ich fand eigentlich, dass wir genug Offensivpower hatten und uns auch Gelegenheiten rausgespielt haben. Das Problem war halt, vielleicht war es ein bisschen Müdigkeit dann oder auch so eine Erschöpfung. Es fehlte sozusagen, ich sag mal, so ein bisschen die Ruhe vor dem Tor. Ja, wir hatten aus meiner Sicht eigentlich gute Gelegenheiten, aus den Aktionen halt mehr zu machen. Und dementsprechend kann man, glaube ich, schon sagen, dass man an der Stelle ein bisschen unzufrieden sein muss, dass man insgesamt nicht aus den Gelegenheiten mehr gemacht hat. Also im Sinne von Torabschlüssen und vielleicht auch von Torerfolgen. Weil aus meiner Sicht hatten wir definitiv auch die klareren Aktionen vorm Tor. Auch die gefährlicheren Sachen. Deswegen, ja, kann man an der Stelle schon sagen, okay, gut, da fehlt offensichtlich noch was, um dann halt auch 3 Punkte aus dem Etihad mitzunehmen. Das ist, glaube ich, der zweite Punkt, den man nochmal herausstellen kann. Und den dritten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist wieder stärkere Bank. Dahin geht auch, dass wir so ein bisschen flexibler agieren können und halt auch auf die Veränderung des Gegners so ein bisschen Rücksicht nehmen können. Also ich glaube auch Arteta hat mit den Auswechslungen, die er gemacht hat, eher reagiert auf die Veränderung, die Guardiola vorgenommen hat. Also mit Tomiyasu jemanden auf links gepackt, der halt im 1-1-Dribbling stärker ist als Kivior. Das war auch natürlich eine gewisse Reaktion, aber wir haben jetzt halt aufgrund der zurückgekehrten Spieler Tomiyasu, auch Partey, wieder die Gelegenheit, solche Wechsel auch vorzunehmen. Und das könnte jetzt auch für die nächsten Spiele sehr wichtig werden. Aber auch da, durch die Auswechslung hat Arteta diesen sehr pragmatischen Ansatz gewählt, im Sinne von, okay, gut, ich verlasse meine Strategie jetzt grundsätzlich erstmal nicht und passe mich auch oder reagiere eher auf die Wechsel des Gegners, als dass ich jetzt irgendwie nochmal selbst Risiko gehe und eigenständig agiere oder so. Und dann kommt halt in dem Sinne so ein Spiel halt raus, aber man muss, und das ist, glaube ich, muss man nochmal herausstellen, defensiv war es eine ziemlich herausragende Leistung. Das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, ist, ja, ein Ticken mehr Genauigkeit, glaube auch ein Ticken mehr Ruhe vorm Tor von Man City.
Ja, ich finde auch natürlich in so einer Konstellation Arteta gegen Guardiola ist es auch unfassbar schwer, weil die beiden sich natürlich auch so unfassbar gut kennen, den anderen noch tatsächlich in irgendeiner Weise taktisch großartig zu überrumpeln. Im Hinspiel hat Arteta das eigentlich eigentlich ganz gut gemacht, beziehungsweise die Mannschaft hat da, glaube ich, mit noch mehr Raffinesse und Finesse gespielt. Ist, glaube ich, aber auch eine andere Situation, wenn du das Hinspiel in der Hinrunde spielst, als wenn du die Partie, na, ich sag mal, im Saisonendspurt angehst, nach der Länderspielpause, wo du schon weißt, okay, das ist jetzt hier eine Partie, die kann richtungsweisend sein. Da müssen wir schauen, wie wir da agieren. Ich glaube, was du auch schon sagtest, die Taktik oder die Herangehensweise zu sagen, wir versuchen erstmal die Partie zu kontrollieren, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor auch gegen eine Mannschaft wie Man City ist oder auch gegen Liverpool. Da kannst du nicht Scheuklappen runter machen und gucken, was passiert, sondern da musst du halt schon in gewisser Weise erstmal Struktur in die Partie bringen. Und wie es oftmals in solchen Spitzenspielen ist, halt schauen, wo macht der Gegner vielleicht irgendwo einen Fehler oder wo hast du vielleicht die Möglichkeit, eine deiner Stärken optimal in ein Tor umzumünzen. Und das sind Sachen, die passieren halt in solchen Partien auf einem solchen hohen Niveau, auf dem man sich dann duelliert hat oder auf dem wir uns wieder duellieren können, dann vielleicht auch halt nicht so oft. Und das muss man eigentlich fairerweise in diese ganze Betrachtung halt mit einbeziehen, wenn man die Partie und das Ergebnis bewertet. Ich finde nicht, dass wir irgendwie defensiv aufgestellt haben oder dass wir ängstlich aufgestellt haben, weil wir eigentlich in einer optimalen Formation gespielt haben. Und ich glaube, dass es auch nicht mehr unser Anspruch ist, nur noch dort irgendwo hinzufahren, um zu gucken, hoffentlich kassieren wir nicht keinen und wenn, dann nicht viele, sondern eben genau diesen anderen Ansatzpunkt fahren, der aber dann auch mal voraussetzt oder im Endeffekt auch mal erfordert, dass man vielleicht eine Partie erstmal versucht zu kontrollieren und erstmal zu schauen, was ist hier möglich? Wie kommen wir hier rein? Und genau das, was du eingangs sagtest, wenn du es halt nicht gewinnen kannst, dann musst du in so einer Partie halt nicht verlieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, City dann zu halten, und das als erste Mannschaft seit irgendwie 2,5 Jahren zu schaffen, dass City im Etihad kein Tor macht, finde ich, geht so ein bisschen unter in der Betrachtung. Also das ist ja jetzt nicht irgendetwas, was alle Tage passiert, dass City zu Hause mal irgendwie kein Tor schießt, sondern eben ein Gefühl 2,5 Jahre nicht passiert ist.
Ja, und halt auch so gut wie keine Torchancen hat. Also
Ja,
es gab
zwei
diesen.
Stück, zwei Schüsse waren es, oder wie viel waren es?
Ja, aber
Ich
da,
meine.
also sagen wir mal so, bis auf den einen Kopfball von Ake, glaube ich, musste doch Raya keinen Ball halten.
So, und das sind Sachen, finde ich, die vielleicht dann in der Perspektive oder in der Betrachtung des Ganzen dann vielleicht ein bisschen untergehen. Klar kann ich jetzt auf die Tabelle gucken und sagen, naja, jetzt gewonnen wärst du weiter Tabellenerster. Und hätte Liverpool im letzten Spiel gegen nicht Remis gespielt, wäre wenig Tabellenerster geworden. Also ich meine, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Unterm Strich ist es entscheidend, dass es oben weiter eng ist. Du hast City erstmal nicht vorbeiziehen lassen. Du bist weiter dran. Du kannst alles noch in diesem Meisterrennen irgendwie realisieren. Und ich glaube, mit dem Mindset muss ich aus dieser Partie rausgehen halt. Und ich glaube, das tut die Mannschaft auch. Ich glaube, sie realisiert schon, was sie da gestern geschafft hat und ist auch, glaube ich, in gewisser Weise stolz darauf, dass sie es taktisch so gut umgesetzt hat, dass sie eine Mannschaft mit der Kreativität, mit der Firepower wie City über die letzten Jahre mit Toren am Fließband im Endeffekt einfach mal ja auf wirklich absoluter Distanz und irgendwie Passivität halten konnte. Aber dennoch halt eben selbst aus sich heraus den Anspruch hat, halt zu sagen, okay, eigentlich wollen wir diese Spiele gewinnen. Und wenn es halt diese jetzt nicht ist und das vielleicht aber einfach ein Baustein ist hin zu dem nächsten oder weiter in diesem Titelrennen zu sein, ist das meines Erachtens für mich völlig in Ordnung. Und ich empfand es als ein absolut super Ergebnis gestern, was wir dort erzielt haben.
Ja, genau. Also ich glaube auch, wir können in der Entwicklung nicht einfach 5 Schritte auf einmal machen. Ich glaube, Arsenal, wir sind noch nicht so weit, dass wir es hinkriegen würden, dass wir defensiv so stehen und dann halt irgendwie die Gelegenheiten nutzen und auch offensiv dann quasi, was weiß ich, 2-0 gewinnen oder so. Ich glaube, von der Entwicklung, da wollen wir gerne hin. Also das wäre ja sozusagen der Idealzustand. Wir agieren defensiv so, wie wir es am Sonntag gemacht haben, aber erzielen in dem Spiel dann halt auch noch 2 Tore oder so. ich glaube, da muss die Mannschaft auch hin, da will sie auch hin und ich glaube, der Weg dahin ist gar nicht mehr so weit. Aber überhaupt erstmal dahin zu kommen, ich meine, wir haben die letzten 7 Spiele im Etihad alle verloren, ich glaube 25 oder so Gegentore, also in der Regel im Eis 3 im Schnitt oder mehr waren es, glaube ich. Und dann überhaupt erstmal da jetzt hinzukommen, defensiv so zu agieren auch, finde ich schon mal eine wirklich gute, wirklich sehr, sehr gute Leistung, dass du dann natürlich offensiv, dass dir da viel von der Power, die du in dieser Saison auch ja schon gezeigt hast, insbesondere auch auswärts verloren gehst. Also wir hatten gerade mal 6 Versuche aufs Tor, Minusrekord in dieser Saison, Expected Goals 0,66 auch, die drittniedrigste. Und wir hatten gerade mal 12 Berührungen oder 12 Ballberührungen im Strafraum von Manchester City auch, die geringste Anzahl, die wir in dieser Saison registriert haben, obwohl wir in der Statistik sogar Ligaspitze sind. Klar, aber das geht hier dann halt ein bisschen verloren. Aber wie gesagt, die Alternative wäre gewesen, wir hätten uns mit City auf so ein Offensivbattle eingelassen. Das hätten wir dann definitiv verloren. Und auch vor dem Hintergrund, dass du eigentlich ja das Momentum und die gute Bilanz mit den 8 Siegen am Stück nicht irgendwie kaputt machen willst, wenn du bei City verlierst, glaube ich, war das insgesamt ein wirklich guter Ansatz. Und ich glaube, man kann auch im Hinblick dann auf die Duelle in der Champions League, hat man da auch nochmal ein Zeichen gesetzt, vor allem mit dieser defensiven Leistung. Das flößt natürlich auch ein bisschen Respekt ein. Niemand hätte, glaube ich, jetzt bei einem 3-3 gesagt, also klasse oder so, 3 Tore im Etihad erzielt, aber auch 3 Tore geschossen, aber City hat irgendwie zu einem 0-0, würde ich jetzt auch erstmal sagen, ist so, da kann man insgesamt, glaube ich, von der Psyche und der Mentalität irgendwie mehr mitarbeiten. Und klar, im Idealfall hättest du natürlich so ein Spiel auch gewonnen, aber vor dem Hintergrund der wirklich sehr, sehr schlechten Ergebnisse, die wir dort immer erzielt haben, war das eigentlich in dem Sinne wirklich ein gutes Spiel und auch, glaube ich, für Arteta nochmal auch eine Demonstration beziehungsweise auch nochmal die Vergewisserung, dass die Mannschaft halt wirklich seine taktische Vorgehensweise auch wirklich gut umsetzen kann. Also dass er den Spielern auch entsprechende Anforderungen formulieren kann mit relativ wenig Vorbereitungszeit nach der Länderspielpause. Und er hat jetzt halt einfach auch eine Mannschaft zusammen, die solche komplexen Taktiken auch umsetzen kann. Also das ist ja auch in dem Sinne nochmal wirklich gut.
Ja, und ich glaube, er selber weiß, dass er schon viele Schritte getan hat auf einem Weg. Er natürlich aber selber auch von der Art und Weise, wie er gestrickt ist, immer mehr will, immer Verbesserungen anstrebt und das im Endeffekt dann exemplarisch, glaube ich, für dieses Spiel dann auch steht. Und er aber auch einordnen kann, dieses Spiel in den Kontext der Liga, in den Kontext des Saisonendspurts und des Titelrennens. Und ich glaube, der Fokus schlichtweg nach dem Abpfiff unmittelbar sofort auf Luton lag. Und das ist, glaube ich, das, was auch ein Trainer wie ihn ausmacht, aber auch Guardiola ausmacht. Ich glaube, was er auch viel von ihm gelernt hat.
Man hat schon gesehen, dass City unzufrieden war und auch genervt
natürlich,
war.
Natürlich waren sie genervt und Akanji beschwert sich dann über irgendwelche angeblichen taktischen Fouls und all solche Themen. Klar, wenn du auf City guckst, die sind seit, ich meine, jetzt mal dahingestellt, ob mit fairen oder nicht fairen finanziellen Mitteln, das lassen wir jetzt mal außen vor, sind sie seit Jahren die dominierende Mannschaft. Nehmen wir mal die Phalanx von Liverpool halt raus, aber sie dominieren im Endeffekt die Liga, sie haben die Champions League geholt. Du siehst halt einfach dann natürlich trotz dieser Erfolge kein Nachlassen, kein Verlieren des Hungers, was meines Erachtens ausschließlich an Pep Guardiola liegt, weil du einfach immer weiter in dieser Mentalität, die er halt auch vorgibt. Und dann ist es natürlich klar, dass wenn auf einmal eine Mannschaft da ist, die dich letztes Jahr schon eigentlich hätte vom Thron stoßen können, nochmal einen Schritt gemacht hat und und dir jetzt im Endeffekt dann schon Paroli bietet, auch in den direkten Duellen, was in den letzten Jahren halt dann nicht der Fall war. Natürlich frustriert dich das. Und das ist auch, das muss es auch als Mannschaft, die enormes Potenzial und auch gallig auf Titel ist, ne? Also verstehe ich voll und ganz und finde ich aber auch geil. Muss ich ehrlich sagen.
Aber dafür gesehen war es dann doch wiederum, das muss man auch nochmal herausstellen, dann ziemlich gut, dass wir die Kreise von De Bruyne, Foden, Haaland eigentlich perfekt eingegrenzt haben. Ich glaube, das Einzige, wo ich ein bisschen Sorge hatte, war das Duell Silva gegen Kivior, da gerade zu Beginn. Aber auch das hat dann besser funktioniert, weil Jesus sich einen Ticken stärker, glaube ich, noch zurückgezogen hat. Aber wie gesagt, das sind halt auch in dem Sinne, aus meiner Sicht ist die Mannschaft von City qualitativ auch noch besser besetzt. Also die erste Elf, glaube ich. Und das dann halt in der Form auch nochmal umzusetzen, finde ich dann halt auch schon gut. Und in dem Sinne, ich glaube auch, dass City damit nicht gerechnet hat. Und ich glaube auch, dass in gewisser Weise Guardiola nicht damit gerechnet hat, dass wir so agieren. Ich kann mir halt vorstellen, ich glaube auch, dass Arteta gerne offensiver gespielt hätte, aber City dann halt auch, ja, es geschafft hat sozusagen, dass wir nicht den Ball gut hinten rausspielen können und dann doch irgendwie defensiver standen, als sie eigentlich wollten.
Mag gut sein, dass, obwohl ich bei Guardiola immer ein Gefühl nie davon ausgehe, dass er irgendwas nicht erwartet, sondern vielleicht eher hofft, dass es nicht umgesetzbar ist. Oder er durch seine eigene Spielstärke halt das überspielt. Aber das heißt nicht, dass die Spieler es vielleicht nicht erwarten. Und natürlich musst du, wenn du gegen City spielst, oder auch gegen Liverpool, musst du deren Starspieler im Endeffekt erstmal defensiv auf Eis legen. Aber genau das ist ja die Kunst, das zu schaffen über eine Spielzeit von 90 plus Minuten. Weil du bei dem Kaliber wie Haaland, wie De Bruyne und all solche Dinge Spieler hast, die innerhalb von Sekunden diese Partie entscheiden können. Bei De Bruyne haben wir es nach der Rückkehr aus seiner langen Verletzungspause schon in dieser Saison unfassbar oft erlebt, dass er dann auch einfach reingekommen ist und dann einfach den Pass gespielt hat, der die ganze Abwehr aufgeschnitten hat und dann war das Tor und dann lief es halt. Ja, also das ist, glaube ich, das muss man schon mit einer Menge Respekt auch belegen, auch für die Abwehr- und Defensivreihe und den ganzen defensiven Verbund, den man da gespielt hat.
Ja, was ich noch betonen wollte oder kurz erwähnen wollte, zum einen ja die Bank, habe ich ja schon gesagt. Und ich fand auch Partey und Tomiyasu nach der Einwechslung wirkten sehr frisch und aufgeräumt, insbesondere Partey auch. Sollten die beiden fit bleiben, dann doch ein bisschen mehr Qualität und auch die Möglichkeit zu rotieren, weil ich sowohl Tomiyasu als auch Partey fand ich waren wirklich gut auch nach der Einwechslung. Du hast im Endeffekt keinerlei Qualitätsverlust oder in irgendeiner Form Leistungsabfall gehabt, dann durch die Wechsel auch.
Nee, und das ist ja auch das, was wir oft betont haben bezüglich dieser Verletzungsrückkehrer, Verbreiterung des Kaders, eben in diesen Spielen qualitativ hochwertig wechseln zu können, um halt Intensität, Konzentration hochzuhalten, aber halt auch auf andere kleine vielleicht Verletzungen oder Blessuren halt reagieren zu können und in den ganzen Spielen, die jetzt halt alle kommen, in der engen Taktung halt dann eben auch mit einer Kaderbreite in der Qualität arbeiten zu können, wie es halt deine unmittelbaren Konkurrenten tun. Da geht halt immer noch mehr, aber du musst halt zumindest die Möglichkeit haben, auf den Kader optimalerweise zurückzugreifen, so wie du ihn zu Saisonbeginn geplant hast. Und da sind wir, glaube ich, auf Holz momentan gar nicht so schlecht aufgestellt.
Ja. Du hast die vielen Spiele angesprochen. Wir blicken gleich noch ausführlich auf Luton am Mittwochabend, wollen aber ein wenig aufs Restprogramm mal gucken, beziehungsweise auf das, was uns in den nächsten Wochen noch bevorsteht. In der Diskussion, die man so mitkriegt, ist mein Eindruck irgendwie, dass uns bescheinigt wird, wir hätten das schwierigste Restprogramm Und
Uns
Liverpool,
wird immer bescheinigt, dass
ja.
wir es nicht schaffen können, oder das ist meines Erachtens so.
Liverpool das leichteste. Der Guardian hat dankenswerterweise mal geguckt und ein paar Zahlen rausgesucht, die ich kurz erwähne. Also habe ich nicht ausgerechnet, sondern ist vom Guardian gemacht worden. Die haben mal geguckt, also durchschnittliche oder sozusagen der durchschnittliche Tabellenposition der Teams, die City noch spielen muss, ist 10. Also wenn du sozusagen den Durchschnitt der Platzierung nimmst, bei Arsenal auch, bei Liverpool ist es 10,33. Also
Also rein mathematisch tut sich nichts.
Tut also genau danach gesehen nichts. Letztendlich ist es also dann, wie so häufig, so ein bisschen das Gefühl. Wir spielen noch ein Spiel mehr zu Hause als auswärts. City hat den Vorteil auf alle Fälle, das gucken wir uns gleich auch an, dass sie die, ich sage jetzt mal, vermeintlich schwierigeren Spiele zu Hause haben. Ja gut, und ich meine, was Liverpool hat halt den 2-Punkte-Vorsprung, ne, momentan in dem Sinne. Aber ansonsten würde ich halt sagen, grundsätzlich ist es, ja, es ist schon ausgeglichen. Wir können ja mal gucken. Also, wir haben am Mittwochabend Luton, blicken wir gleich noch drauf, auch im Hinblick auf Aufstellung etc. Man City spielt gegen Aston Villa am Mittwochabend. Ja, klingt auf dem Papier auch machbar. Ja, kann aber auch anders laufen. Da hat Liverpool mit Sheffield wahrscheinlich noch das einfachste Spiel, auch zu Hause.
Okay.
Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ich kann es ganz schwierig beurteilen, weil klar, Man City Aston Villa klingt irgendwie nach mehr, aber genauso Arsenal Luton klingt aus meiner Sicht auch nach einer vergleichsweise leichten Aufgabe auf dem Papier, aber so einfach ist es nicht.
So wie Luton sich in den letzten Spielen präsentiert hat, auf keinen Fall.
Nee. Genau, also weiter geht's dann. Am nächsten Spieltag Man City zu Crystal Palace. Wir nach Brighton. Brighton halte ich für ein absolutes Schlüsselspiel. Frag mich nicht, warum. Unangenehm. Wir haben zwar immer gut ausgesehen da in letzter Zeit, aber Brighton finde ich an einem Samstagabend richtig hart. Aber auch Liverpool muss am Sonntagnachmittag zu Manchester United. Gut, weiß man auch nicht, was man kriegt, haben im FA Cup
das
da verloren.
Weißt du bei Manchester United nie.
Ja.
Das ist das Problem. Ja.
Ich finde aber ein Auswärtsspiel in Brighton, so blöd es auch klingen mag, aus meiner Sicht halte ich das für, klingt schwieriger als, was weiß ich, keine Ahnung, Heimspiel gegen Villa zum Beispiel.
Ja, aber Brighton ist halt immer eine Mannschaft, die spielt einen gepflegten Ball, die ist taktisch geschult. Also nur all diese Spiele, die wir noch spielen und die anderen noch spielen, kannst du keins als gegeben annehmen. Je niedriger platziert die Mannschaft noch ist. Ich glaube, wenn wir eins aus der Premier League insbesondere auch in dieser Saison gelernt haben, ist, dass da ist immer irgendwie alles mal möglich. Ja, und sei es irgendwie in der 96. Minute, weil weiß ich nicht, wie viele Minuten nachgespielt werden. Also das sind so Sachen. Man tendiert halt dazu, sich halt, je nachdem von wo du guckst, Sachen entweder schön zu reden im Kopf oder halt irgendwie negativ zu reden. Ja, und dann versuchst du halt zu sagen, naja, aber der Gegner, der hört sich aber schwer an, so wie jetzt Villa, ne? So, weil sie halt schlichtweg eine bessere Mannschaft sind und sagst dann, naja, aber das ist aber auch nicht leicht oder das ist leicht, weil es halt einfach numerisch halt eine vielleicht schlechtere Mannschaft ist. Aber ich glaube, das Entscheidende ist doch, wie diese einzelnen Mannschaften diese Partien angehen. Und wenn du diese Meisterschaft gewinnen willst, dann hast du so oder so nicht viel Spielraum, egal von welcher Warte du guckst, von Liverpool, von Arsenal, von City, hast du keinen, weil es einfach so unfassbar eng ist. Und ich glaube, gefühlt ist es meines Erachtens schöner als das, was wir letztes Jahr hatten, wo wir den Vorsprung hatten, wo du vielleicht als Spieler im Hinterkopf oder vielleicht auch als Fan gesagt hast, ja, okay, einen Lapsus können wir uns erlauben. Aber so musst du immer da sein, musst immer on point sein. Es ist im Endeffekt jedes Spiel wie ein K.O.-Spiel, weil du eigentlich gewinnen musst.
Ja.
Und mir ist das persönlich eigentlich lieber.
Okay, gehen wir mal weiter. Nächster Spieltag, Man City zu Hause gegen Luton. Liverpool zu Hause gegen Crystal Palace, wir zu Hause gegen Aston Villa. Das Gute ist, Villa spielt da auch Europapokal noch unter der Woche vorher. Also in dem Sinne, glaube ich, eine ganz gute Ausgangslage. Dann geht's weiter am nächsten Spieltag, 21. April. Da hat City Pause, weil sie FA Cup Halbfinale spielen. Das Spiel gegen die Spurs wird dann quasi verschoben. Was ganz interessant ist, es gibt etliche Gegner, die wirklich auch noch eingreifen können ins Titelrennen. Die Spurs spielen noch gegen alle drei da oben. Brighton hat jetzt gegen Liverpool gespielt. Wir spielen am Samstag da und City spielt Ende April in Brighton. Also im Endeffekt kann man dann auch sagen, ja, die beiden haben gegen Brighton gewonnen oder der halt nicht, dann lag es vielleicht daran. Aber egal, Wochenende 20. 21. April, wir bei den Wolves, Liverpool in Fulham. Ja, in dem Sinne würde ich auch sagen, Auswärtsspielen Fulham, Auswärtsspielen bei den Wolves, klingt beides irgendwie so eher unangenehm. Dann gibt's Spieltag unter der Woche, wir zu Hause gegen Chelsea. Glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Schlüsselspiel. Pool bei Everton, Liverpool Derby, immer viel möglich. Und Man City am 15. April, Donnerstagabend in Brighton. Dann der Spieltag Ende April, Liverpool bei West Ham, Man City in Nottingham, wir bei den Spurs.
Es ist halt genau das, was man sich jeden Spieltag irgendwie versucht hin und her zu schieben, ja, von den Partien.
Genau, das Wochenende darauf haben wir dann Heimspiel gegen Bournemouth. Auch schon vieles erlebt in der Partie, die Man City gegen Wolves zu Hause, Liverpool gegen die Spurs. Mhm. Darauf am vorletzten Spieltag dann Liverpool bei Villa, Man City zu Fulham. Also wie gesagt, Fulham auch noch gegen Liverpool und Man City jeweils zu Hause. Wir bei Manchester United. Und dann am letzten Spieltag wir zu Hause gegen Everton, Liverpool zu Hause gegen die Wolves, Man City zu Hause gegen West Ham. Also das in dem Sinne, wenn man es wirklich sich auch mal so laut vorlesen lässt, würde man halt sagen, ja, eigentlich ist es relativ stark oder ähnlich verteilt. Ne? Ganz häufig auch Mannschaften gegen die zwei oder drei Teams noch spielen müssen. Viel hängt auch ein bisschen von Heim und Auswärts ab. Wir haben halt sozusagen, glaube ich, in der Tat noch drei schwierige Auswärtsspiele mit Brighton, mit Spurs, mit Man United. Aber umso besser fand ich dann halt auch nochmal, dass wir diese Testphase des City-Auswärtsspiels gut überstanden haben. Weil ich glaube, in gewisser Weise hat das ja auch so ein bisschen eine Signalwirkung. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, ich finde die Restprogramme aller drei Teams ähnlich vergleichbar. Ich sehe da jetzt nicht, dass irgendwie eine Mannschaft ein ganz klar einfacheres und eine andere Mannschaft irgendwie ein ganz klar schwierigeres Programm hat. Gut, erster Schritt, Mittwochabend, 20:30 ist Anstoßzeit gegen Luton zu Hause. Haben wir gerade schon gesagt, vom Papier her vergleichsweise einfach. Ich lese und höre auch immer wieder ganz häufig, das ist das Spiel, wo man den einen oder anderen vielleicht schonen kann. Ja, vielleicht wäre eine Option, vielleicht lieber aber auch nicht, weil Luton, selbst wenn es die Tabellenposition nicht hergibt, eine Mannschaft ist, die insbesondere gegen die größeren Gegner eigentlich ganz gut agiert. Ne? Haben auch bei den Spurs, zumindest das, was ich in der längeren Zusammenfassung gesehen habe, gar nicht so schlecht agiert. In dem Sinne würde ich halt sagen, also im Vorbeigehen machst du es nicht. Und ja, vielleicht kann man auch den einen oder anderen Spieler schon, aber selbst das wird eine Menge Arbeit sein. Und dass man da jetzt im Vorbeigehen sagt, Nach 60 Minuten steht es 3-0 oder so, sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil Luton, für die geht es um alles. Die sind punktgleich mit Nottingham, beide mit 22 Punkten. Auf dem ersten Abstiegsplatz ist Luton, aber wie gesagt, der Weg nach vorne ist nicht mehr so weit. Brentford auf 15 ist nur 5 Punkte entfernt. Deswegen, für die geht es wirklich um alles und die werden sich reinwerfen und die werden genauso unangenehm agieren wie wir vielleicht bei City. Also auch viele Unterbrechungen.
Ja, sie werden nicht versuchen, das Offensivfeuerwerk abzubrennen, das ist völlig klar. Sie werden aber auf einer gut strukturierten Defensive versuchen, ihre Chancen zu suchen, über die Standards, über Konter und all solche Dinge, ne? Also klar wirst du wahrscheinlich ein Spiel haben, in dem wir ballbesitzmäßig dominieren.
Wir werden den Ball, genau, es wird ein ganz anderes Spiel sein als Mittwoch, als
Genau.
Sonntag. Wir werden wahrscheinlich den Ballbesitzanteil haben von Man City, aber
Da die Frage ist halt, wie spielst du es halt aus? Damit fällt und steht das Ganze. Schaffst du das halt, einen Defensivverbund, der versuchen wird, engmaschig zu stehen, zu bewegen, auseinanderzuziehen? Kreierst du Chancen? Wie verwertest du die Chancen? Das sind all diese Dinge, die, glaube ich, die für diese Partie dann erstmal von der ersten Bewertung her oder von der Herangehensweise her maßgeblich sein werden. Und das ist halt auch so eine Sache, wo du halt siehst, wie hat sich diese Mannschaft entwickelt? Wie kann sie innerhalb von einer halben Woche im Endeffekt die Herangehensweise, die Taktik, die Umsetzung entsprechend anpassen, sich einstellen auf andere Gegebenheiten, andere Anfordernisse an die Partie. Ich glaube, das ist unfassbar interessant zu sehen, halt auch von einem fußballtaktischen Hintergrund, unabhängig jetzt mal von Vereinsbrille.
Natürlich. Siehst du irgendwelchen, also klar, Spielraum für personelle Veränderungen gibt es natürlich immer. Siehst du Bedarf, beziehungsweise prognostizierst du eine etwas andere Aufstellung, Startelf, oder sagst du eher, wahrscheinlich eher ähnlich und gucken, dass man vielleicht ein bisschen früher wechseln kann? Was denkst du vor dem Hintergrund, dass Stand jetzt, gehen wir mal von aus, eigentlich keiner neu verletzt ist und im Gegenteil eher Spieler zurückkommen. Ich habe ganz häufig gelesen.
Martinelli wieder näher an der Matchpraxis
Genau, und
ist.
ich habe ganz häufig gelesen, Saka braucht eigentlich eine Pause wegen seiner Verletzung, Müdigkeit, auch. Also ich glaube, dass das Problem der Müdigkeit jetzt nicht ist, dass wir schon wieder spielen, weil wir ja auch eine relativ lange Pause hatten vor den Länderspielen. Aber im Hinblick darauf, dass wir jetzt Samstagabend schon wieder spielen und dann Dienstag Champions League, wäre das natürlich gegebenenfalls eine Option, ihn zu schonen. Wenn man das macht, wie würde man dann agieren offensiv? Wir haben viele Optionen, also es ist eigentlich total
Ja,
unberechenbar.
Jesus, Havertz, Martinelli?
Eddie?
Nee, Martinelli, nicht
Ja,
Eddie.
aber
Das
Eddie,
ist Wahnsinn.
Fragezeichen.
Na, ist das Wahnsinn? Nein. Ja, ich hätte jetzt Jesus, Martinelli außen, Havertz Mitte als
Ja,
Überlegung.
klar.
Also ist jetzt mal freien Raum gesprochen, keine Ahnung. Ist, glaube ich, wäre ein Angriffstrio, was sehr, 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 sehr schlagkräftig sein dürfte. Ob es das wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, gerade eine Möglichkeit, hin und her zu wechseln im offensiven Bereich, ein bisschen ja zu rotieren, ist glaube ich halt schon eben auch eine Stärke, die wir halt nutzen sollten und halt
Ja,
ja, ich
ich find die
könnte.
Variante mit Ressource auf dem Flügel per se eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht war aber auch City dafür nicht die richtige Gelegenheit, aber ich finde, er könnte mit Havertz natürlich auch viel stärker wechseln. Dass Ressource mal in der Mitte ist, Havertz dann auf der linken Seite. Weiß ja aber nicht, ob das sozusagen taktisch was hergibt. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass Saka nicht spielt, wäre meine Prognose. Also zumindest nicht von Beginn an. Auch weil man ihn in gewisser Weise so ein bisschen schonen muss, schonen will. Meine Prognose, mein Hot Take, wie das so schön heißt, ist, dass wir Declan Rice nicht sehen am Mittwoch.
Oh, meinst
Ja.
also Free Party
Genau,
logischerweise.
Party für Rice.
Okay.
Ja, also zumindest nicht von Beginn
Ich
an.
sag mal,
Ich weiß es aber auch ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir aber auch nicht
also
vorstellen,
ich
dass man mit derselben
ja.
Elf drei Spiele spielen kann. Das glaube ich
Ja,
einfach nicht. Ein gewissen.
ist schwer, was mir bei Rice macht, also ich hätte, wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen nur vielleicht um die spielerische Thematik hin und her gehen würde, würde ich sagen, Rice, das könntest du in der Partie machen. Was bei Rice meines Erachtens aber noch mehr gewichtet, ist halt seine Leaderqualität. Ne, und die ist die Frage, ob die Mannschaft die nicht halt zwingend braucht.
Ja,
Das ist
aber
so,
irgendwann muss er
ne?
aus meiner Sicht, glaube ich, auch mal aussetzen. Und das könnte gegebenenfalls eine Option sein, weil
Ja.
ich mir auch vorstellen könnte, dass Zinchenko spielt. Um ihn wieder ein bisschen heranzuführen, vielleicht so 60, 65 Minuten und er dann natürlich mit dem Einknicken ins Mittelfeld da ein bisschen mehr eine Option halt bietet. Neben Partey. Aber wie gesagt, ich spekuliere ja auch nur. Und klar, eine andere Variante könnte halt sein, dass Gabriel mal eine Pause kriegt, war ja auch angeschlagen, Kivior in die Innenverteidigung rückt. Ja, eine Option. Und Tomiyasu könnte natürlich auch links spielen. Wo ich auf alle Fälle keinerlei Veränderung sehe, ist im Tor, ist klar. Saliba wird spielen, White wird spielen. Ich glaube, Ødegaard wird auch spielen. Selbst bei Havertz weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht sagt, Trossard eine Gelegenheit gibt, erstmal. Aber ich weiß
nicht. Ja, dann können sie Ressourcen in der Mitte spielen und Trossard außen.
Genau. Ja, klar, ich weiß in dem Sinne ja auch nicht, wie so ein bisschen die Planung sind, wie die Fitnesszustände sind. Darüber, dass wir da so trefflich drüber spekulieren können, zeigt eigentlich nur, dass wir doch recht viele Optionen auch haben. Und klar, man könnte genauso gut argumentieren, never change the winning team, lass die Mannschaft erstmal 60 Minuten spielen und dann kann man gegebenenfalls gucken. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, oder das ist, glaube ich, auch jetzt so ein bisschen der Test mit den vielen Spielen, schafft es Arteta auch jetzt anders als zum Beispiel in der letzten Saison, hat er das Vertrauen in andere Startelf, in mehr Rotation, in gewisser Weise auch mal den einen oder anderen Leistungsträger erstmal auf die Bank zu setzen, damit alle so ein bisschen in einem gewissen Rhythmus auch drin sind und zum anderen, dass halt gewisse Spieler auch nicht überspielt sind und dementsprechend verletzungsanfällig. Und Declan Rice hat auch zweimal Nationalelf 90 Minuten gespielt. Aus meiner Sicht wäre es eine Option, ihn auch auf die Bank zu setzen. Und ich glaube, Partey hat ganz gut gezeigt, dass er 60 Minuten gegen Luton definitiv spielen kann. Man hätte gegebenenfalls durch die Struktur im Mittelfeld dann genug Absicherung. Ødegaard könnte sich einen Ticken tiefer fallen lassen. Ich weiß nicht, ob Jorginho gegebenenfalls auch spielt, aber so die Kombination Jorginho-Partey beispielsweise war immer die, die am meisten Bauchschmerzen bei mir ausgelöst hat in letzter Zeit, weil da geht halt jegliches kreative Element verloren.
Ja.
Genau, aber das sind so ein paar Sachen, mit denen ich mich gedanklich zumindest beschäftige. Keine Ahnung, wir werden mal gucken. Arteta hat am Dienstagvormittag um 11 oder 12, glaube ich, die Pressekonferenz. Vielleicht sagt er ein bisschen mehr schon, wahrscheinlich aber eher nicht. Und da muss man sowieso bis Mittwoch 19:30 Stunde vor Anstoß warten, was dann letztendlich auf dem Aufstellungsbogen steht.
Ja, das muss überraschen. Also.
Ja.
Der Gegner wird genauso rätseln, was kommt. Also von daher
in gewisser Weise
ist es eigentlich ein positiver Faktor.
Genau, ja. Es ist definitiv ein positiver Faktor. Ich finde, wir haben auch immer mehr Optionen wirklich auch von der Bank. Ja, also da sah in dem Sinne ja auch klar, du hast bei Eddie dann gesagt, nee, bloß nicht, aber meine Güte, auch er könnte theoretisch spielen. Fabio wäre eigentlich jemand, den du eigentlich auch wieder ranführen musst, nach und nach mit Einsatzzeit und Minuten. Ja, Smith Rowe, ganz komisch, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt ein paar Berichte oder auch so ein paar Sachen gelesen, dass er sich irgendwie mit Arteta gestritten hätte und die irgendwie auseinandergefallen sind quasi. Aber war ja auch nichts Offizielles bisher. Aber er wäre natürlich gegebenenfalls auch eine Option für einen Kreativen da vorne. Also ja, also wir haben eigentlich genug. Wir haben aus meiner Sicht offensiv viel mehr Optionen als defensiv. Ich würde mir nämlich zum Beispiel auch mal wünschen, dass Saliba und Gabriel irgendwie eine Pause kriegen, aber da haben wir in dem Sinne nicht ganz so viel Spielraum momentan.
Nee, so in Verteidiger-Duos muss man spielen lassen.
Ja, genau.
Dann mehr das Akakoschelny.
Genau. Und wie gesagt, nach und nach deutet sich auch immer mehr an, dass Timber ja wohl doch auch bald mal wieder irgendwie im Kader sein könnte. Der hätte man dann in der Tat natürlich auch ein bisschen mehr Optionen, noch wenn man dann halt sagt, du könntest Kivior gegebenenfalls in die linke Innenverteidigerposition bringen. Wild könnte ja auch mal Innenverteidigung spielen, Tomiyasu dann rechts, Timber links. Also wenn alle fit sind, haben wir auch sozusagen defensiv schon genug Spielraum, auch ein bisschen zu rotieren, aber da, an dem Punkt sind wir noch nicht. Was im Endeffekt auch heißt, einfach ordentlich Tore schießen offensiv, dann ist das nicht ganz so relevant am Mittwoch. Aber ich glaube, es wird ein relativ harter Gang am Mittwoch. Ja, man muss. Ich hoffe, Arteta wird jetzt sicherlich Lutens Spiel gegen die Spurs sich angucken. Da konnte man, glaube ich, ganz gut sehen, was uns erwartet. Ja. Ich glaube, wenn wir gut vorbereitet sind, sollten wir aber auch in dem Sinne keine Probleme haben. Aber wie gesagt, wir haben auch schon im Hinspiel mehr Mühe gehabt, als wir eigentlich wollten. Absolut. Von daher sollten wir vorgewarnt sein. Okay, dann schließen wir Episode 250 erstmal mit diesem Blick voraus auf den Mittwochabend. Kommt gerne in die Hangouts-Gruppe am Mittwochabend, um während des Spiels mitzudiskutieren, Meinung zu äußern, und dann hören wir uns im Nachklang auf alle Fälle wieder und blicken in Episode 251 auf die nächsten Spiele. In diesem Sinne, danke wie immer fürs Zuhören und ja, auf die nächsten 250.
Aber sowas von.
Das, ja, wenn wir in dem Rhythmus weitermachen, haben wir in der Zeit hoffentlich ein paar Titel geholt. Bis dahin, alles klar. Tschüss.
Macht's gut, ciao.